Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Jan Hualender.
Ein schöner guten Abend.
Das ist mittelhessisches Platt.
Nee, das ist immer noch Kurpfälzisch. Also,
Kurpfälzisch,
ja, okay. Kurpälzisch.
Pälzisch, genau. Jan, weißt du, was mir gerade auffällt? Fun Fact, ich glaube, du warst jetzt dreimal zu Gast, das bedeutet... Es gibt mehr Insert Moin Folgen, die mit dir als Gast sind, als es insgesamt Folgen von Jans & Joses gibt.
Oh, das ist soweit korrekt. Ja, wir machen das halt wirklich wie Guns N' Roses. Wir machen dann einfach mal 17 Jahre lang nix oder 12 Jahre lang nix und dann irgendwann kommt dann Chinese Tea Podcast Tree und dann wird dann richtig kacke.
Gibt's Fat Jan Meme schon? Dass du versuchst, Bilder von dir aus dem Internet rauszuklagen, auf denen du unvorteilhaft fotografiert wurdest.
Ja, das könnte ich auch mal einleiten, das stimmt.
Okay. aber genug des Quatschens und des Blödsinnsmachens. Wir wollen heute auch über ein ernstes Thema reden natürlich, und zwar über ein Buch, das heißt Ready Player One von Ernest Cline und ist tatsächlich ein Roman. Und Romane besprechen wir ja eigentlich hier eher nicht. Also meistens geht's ja eher um Sachbücher oder Fachliteratur, die irgendwie was mit dem Thema Gaming und Games zu tun haben. Dieses Mal ist es tatsächlich also eine Ausnahme, aber ich glaube, am Ende des Podcasts wird jedem klar sein, warum wir diese Ausnahme gemacht haben und warum wir sie machen, erklären wir jetzt im Folgenden. Das Buch ist 2011 bereits erschienen, also durchaus schon ein bisschen älter. Jan, um was geht's denn in Ready Player One? Vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss des Inhalts geben.
Ja, also Ready Player One spielt erstmal in einer dystopischen Zukunft, also nahen Zukunft, würde ich sagen, im Jahre 2044. Die fossilen Energien der Erde sind irgendwie ausgebeutet. Also es hat eine globale Energie- und Wirtschaftskrise stattgefunden. Und ja, die Menschheit oder die Zivilisation ist halt so am Ende eigentlich. Es hat eigentlich so an sich, das Leben auf der Erde ist noch möglich, aber es ist halt alles in der Realität, sage ich mal, nicht mehr so cool. Und das Spiel, das Buch handelt, der Hauptcharakter des Buchs ist Wade Watts, ein 18-Jähriger, und der wohnt in einem Trailerpark, also in den Stacks. Es sind irgendwie verschiedene Trailer aufeinander gestapelt, Wohnwagen aufeinander gestapelt und aufeinander gebaut in dieser dystopischen Welt, weil natürlich auch Wohnungen und so Geschichten sind halt alles nicht mehr sehr erschwinglich. Und er wohnt halt eben da und verbringt eigentlich den Großteil seiner Zeit, wie auch der Großteil der Menschheit oder fast die ganze Menschheit einfach, in der virtuellen Parallelwelt Oasis. Und das ist eigentlich auch warum wir es eigentlich besprechen, das Buch. Weil eigentlich geht's in dieser Parallelwelt um einen im weitesten Sinne Videospiel. Also die Oasis ist einfach eine virtuelle Welt. Die Leute können sich da mit einem virtuellen Anzügen, mit im super modernen VR-Brillen, würde ich jetzt mal sagen, oder Sensorik-Brillen quasi in diese Welt einwählen. Und das ist dann quasi eine zweite heile Welt, in der alles in Ordnung ist und in der halt eben auch ein eigenes Wirtschaftssystem existiert, eine eigene Währung. Also quasi, würde ich mal sagen, ein MMO auf die Spitze getrieben.
Ich würde es mal sicherlich nicht ganz treffend, aber so, damit man sich es ein bisschen vorstellen kann, als Second Life meets No Man's Sky beschreiben. Ja. Also es ist halt wirklich eine alternative Realität, aber die ist halt gigantisch groß mit unzähligen Planeten und man muss da ewig rumreisen, wenn man auf andere Welten stoßen möchte. Und der Zugang, da gibt's so verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Also der einfachste ist einfach, du setzt dir eine Brille auf und dann haben die so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so haptische Handschuhe, ne? Ja. Also die sie im Prinzip so über die Hände ziehen und dann, wenn sie dann in der Welt was greifen, dann gibt der Handschuh dir auch haptisches Feedback, also dann spürst du auch, dass du dort was in der Hand hast. Und dann gibt's bis rauf zu so Anzügen, in denen du komplett haptisch, sensorisch mehr oder weniger eingebunden bist, also mit allen Sinnen, und dann auch sogar so Laufboards, auf denen du dann laufen musst, wenn du dann auch in der Welt läufst. Also im Prinzip so die perfekte VR-Immersion, die es geben kann. Aber der einfachste Zugang ist halt einfach, du setzt dir eine Brille auf und nimmst die Handschuhe in die Hand. Und dann gibt's da halt auch Schulen und Arbeit und Unterhaltung. Und also im Grunde gibt's gar keinen Grund mehr, in das echte Leben reinzugehen, weil du auch dort alles in dem Oasis machen kannst. Also du kannst dort deine Schulbildung erfahren, kannst aber auch dort irgendwie arbeiten. Im Callcenter zum Beispiel gibt es dann Leute, die irgendwelche Callcenter-Supportarbeiten machen. Es gibt halt, wie gesagt, auch Unterhaltung. Also so eine ein komplettes Universum im Prinzip, ne?
Genau, und du kannst quasi auch dann parallel zu einem Videospiel oder zu einem MMO kannst du halt deinen Charakter auch aufleveln. Dein Charakter hat ein Level, du kannst irgendwo questen gehen. Es gibt Aufgaben. Und warum Daniel gerade sagte oder warum du gerade sagtest, die Verbindung zu No Man's Sky ist halt einfach, du kannst natürlich auch irgendwie dir ein Raumschiff kaufen, kannst andere Planeten bereisen. Es ist eine unendlich große Welt. Und diese Welt ist auch, sagen wir mal, von den Szenarien her unendlich. Also es gibt, du kannst in dieser Welt, es gibt keine Grenzen. Es gibt verschiedene Fantasy-Universen, es gibt Star Wars existiert neben Herr der Ringe, existiert neben Star Trek, existiert neben Zurück in die Zukunft, egal was. Also man kann sich ein DeLorean kaufen als Raumschiff und kann damit auf einen anderen Planeten fliegen. Man kann aber genauso auch irgendwie sich einen Zylonenanzug kaufen oder sowas. Also da gibt's keine Grenzen für die Spieler oder für die Leute, die in der Welt leben. Und um auf die Anzüge oder sowas zu kommen, halt im realen Leben musst du natürlich entsprechend die Kohle haben, um dir die guten Anzüge zu kaufen. Es gibt dann auch immer Hardware-Updates, das ist dann analog wie jetzt zum Beispiel zu PC-Upgrades, musst du dann halt eben, gibt's verschiedene Hersteller auch dann, die diese Anzüge quasi verkaufen. Und es ist eigentlich sind viele Parallelen eine schöne und durchaus glaubwürdige Weiterentwicklung aktueller Technologien. Und das wird halt eben gebracht. Und wie könnten Spiele vielleicht in 40 Jahren aussehen, ist auch durchaus glaubwürdig erstellt. Oder
ich finde, dass ich das Buch im Jahr 2016 gelesen habe, hat das Buch eigentlich fast noch besser gemacht, weil wir jetzt halt diese VR-Brillen, ja, die halt 2011 sicherlich schon irgendwie als Konzept da waren, aber man hatte sie halt noch nicht so in der Hand, wie sie halt jetzt im Jahr 2016. Also die Tatsache, dass ich mir halt 5 Jahre Zeit gelassen habe, das Buch dann zu lesen, hat dem eigentlich gar keinen Abbruch getan, sondern im Gegenteil hat es eigentlich fast noch besser gemacht, weil wir jetzt noch näher an dieser Fiktion, die in dem Buch beschrieben wird, dran sind. Und das fand ich schon mega interessant, dass man halt sagt, ja, okay, klar, es ist halt, wir haben halt jetzt No Man's Sky mit gigantischen, zufallsgenerierten Planeten und wir haben halt jetzt diese Brillen, die du aufsetzt und wir haben die Controller und klar sind das noch keine Handschuhe, aber das wird sicherlich bald der nächste Schritt sein, dass du halt wirklich so Handschuhe überziehst und wenn du halt dann im Spiel was greifst, dann spürst du das auch, bekommst da haptisches Feedback. Also man kann sich das alles witzigerweise sehr gut vorstellen. Es wirkt nicht wie eine Zukunftsutopie, wo man sagt, naja, also völliger Blödsinn, das ist ja absolutes Quatsch und absoluter Mumpitz, sondern du sagst halt, ja, okay, ich kenne halt jetzt PlayStation VR und Oculus und so und ich weiß, wie sich das anfühlt, in so einer virtuellen Realität zu sein und ich weiß, dass man sich da auch drin verlieren kann und wie schnell auch die ganzen Sinne dadurch getäuscht werden und deswegen fand ich das schon, wie gesagt, das Buch ist nicht gealtert, im Gegenteil, es ist eigentlich sogar noch aktueller geworden. Kurz zur Handlung.
Genau.
Wir verraten natürlich nichts Elementares, sondern nur so die Ausgangssituation, wie es dann ausgeht, werden wir natürlich nicht verraten. Der Erfinder dieses Oasis, das ist ein bisschen an Apple angelehnt, würde ich sagen, ja. Ne? Weil du hast halt so diesen einen etwas exzentrischen Gründer, die haben beide als Spieleentwickler angefangen, dann haben sie sich beide so ein bisschen überworfen, also das ist alles hier Steve Jobs und wie heißt der andere, der zweite Apple-Gründer?
Mir fällt's nicht ein.
Okay, finden wir aber raus, reichen wir nach. Wozniak, genau so heißt er.
Genau, Woz, ja.
So, da ist drin ein bisschen angelehnt, der Holiday, der so ein bisschen halt der Steve Jobs Typ ist, der geht am Ende dann so ein bisschen in diese Howard Hughes Nummer rein, also das ist ja diese Geschichte, die auch mit Leonardo DiCaprio in Aviator verfilmt wurde, so dieses, der exzentrische Milliardär, der sich dann am Ende so als Eigenbrötler, als Verwirrter zurückzieht und keiner weiß mehr so genau, ist der eigentlich noch bei Sinnen oder ist der schon irgendwie völlig in den Wahnsinn abgedriftet. Und kurz vor seinem Tod, oder ich glaube mit seinem Tod, wird das dann bekannt gegeben, dass er keine Erben hat und dass er einen Wettkampf auslobt. Und zwar gibt's in diesem Oasis 3 versteckte Schlüssel. Und wenn man die findet und damit ein finales Rätsel löst, dann erbt man im Grunde das ganze Geld und auch die ganze Firma, die dieses Oasis bis jetzt mehr oder weniger betreibt. Also mehr oder weniger so den, ich nenn's mal so den Zentralschlüssel, den goldenen Schlüssel zu dieser ganzen virtuellen Realität. Ne?
Genau, das ist eigentlich ein und auch ein Multimilliarden-Dollar-Erbe quasi, was man dann antreten würde. Und er schreibt das quasi aus. Und da er in den 80ern groß geworden ist, der James Halliday, ist er, ist diese ganze Suche, also diese Egg Hunt oder die Suche nach dem Easter Egg quasi, wird das genannt, die Eiersuche, die ist komplett basierend eigentlich auf Popkultur der 80er. Also man muss sich das so vorstellen, die Leute, also es ist nochmal auf die Apple auf die Spitze getrieben, die Jünger von James Halliday sozusagen, dem Erfinder der Oasis, die sind richtig in ihn vernarrt, also die folgen ihm komplett. Er hat nach seinem Tod dann auch irgendwie seine Memoiren hinterlassen und natürlich auch ganz viele, es gibt ganz viel Bildmaterial über ihn, es gibt Videomaterial über ihn, die sammeln das halt alles, die schauen sich das alles an, die schauen sich die Filme an, die er gut findet, die hören die Musik, die er gut findet. Er ist großer Fan der Band Rush und da sind dann beispielsweise auch Sachen auf den Alben drauf, die dann halt eben zu den Schlüsseln leiten. Und er gibt halt den Leuten, die in seiner Welt unterwegs sind, in seiner virtuellen Welt, gibt er ein ganz großes Rätsel auf und macht es so als exzentrische letzte Aktion, um unsterblich zu werden sozusagen. Und auf dieser Eckhand, da bilden sich dann Hunter oder Gunter, wie sie im Englischen heißen einfach, und die Jäger, die halt eben auf die Suche nach diesem Ei gehen, nach dem Easter Egg und nach den Schlüsseln. Und was ich ganz lustig finde, das ist auch recht am Anfang im Buch, Seite 50 oder sowas, ein paar 50 oder 40, eine super Referenz, wo ich eigentlich wusste, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, das wird cool, weil die Hunter haben so einen Initiationsritus. Das ist wie wenn Jedi quasi sein allererstes Lichtschwert selbst basteln muss. Müssen die, um in diese Hunter-Gilde aufgenommen zu werden, müssen die erstmal ein Atari 2600-Spiel coden. Und da ist also einfach so diese schöne Anekdote oder wie allein so dieses, das so zu schreiben und so sich sowas auszudenken, ist irgendwie in meinen Augen, du merkst, dass Ernest Cline einfach ein Super-Nerd ist. Und das kann einfach nicht so aus, das stammt nicht von ungefähr. Der Typ kennt sich aus und er schreibt so Dinge, weil er selber Plan hat und er selbst Nerd ist. Und das ist an allen Ecken und Enden in diesem Buch immer wieder zu lesen.
Genau, also dieses Buch ist ein einziges Referenzfeuerwerk an die Popkultur der 80er.
Ja.
Also ich habe irgendwann aufgehört, einfach zu zählen, wie viele Filme, Serien, Spiele, Bands, Pen- und Paper-Rollenspiele und was weiß ich was alles in dem Buch zitiert werden. Ja. Also ich wette mit dir, es gibt auch im Internet Listen mit diese Spiele werden alle aufgezählt, diese Bands werden alle aufgezählt. Müsste man mal gucken, ob das tatsächlich irgendwo existiert, aber da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber man wird's nicht schaffen, das alles irgendwie aufzudröseln, welche Referenzen da drin sind. Und das ist halt natürlich, weil der Halliday dann auch, nicht Halliday,
Halliday.
Genau. Weil der halt auch so ein Fan war, hat er halt das alles in diese Rätsel eingebaut, in diese Welt und sowas. Ne? Also das heißt, um diese Eggs zu finden, muss man halt die 80er-Kultur verstehen. Und es gibt dann immer wieder Rätsel, die halt Rückbezug nehmen auf, wie du richtig sagst, irgendwelche Bands aus den 80ern, die er halt mochte. Und man muss dann halt wissen, dass denen ihr drittes Album irgendwie einen Drachen auf dem Cover hatte und dass dann deswegen Dragon irgendwie ein Lösungswort sein könnte für den Computer, der dann im zweiten Rätsel wichtig ist oder sowas. Ne? Und deswegen ist es schon einerseits interessant, Aber ich finde, es wird jetzt auch nochmal für Game-Leute interessant, weil ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass man das Buch vielleicht schon verstehen würde, aber man hätte deutlich weniger Spaß dran, wenn man nicht weiß, wie Games funktionieren. Weil in dem Buch geht's immer wieder um Level-Ups, um Crafting, um Looten. Im Grunde ist ja diese Story eigentlich schon eine klassische Game-Story, nämlich fast wie in Zelda, ne? Du musst 3 Schlüssel finden, dann kannst du den Tempel betreten und die Welt retten.
Ja, genau. Das ist wirklich, und auch um so ein Gunter zu sein oder um das alles lösen zu können, ist eigentlich im Endeffekt der Traum eines jeden Gamers oder der Traum eines jeden Nerds. Es ist endlich Sinn hinter dem ganzen nutzlosen Wissen quasi. Du hast wirklich, du kennst es jede 80er Zeichentrickserie in- und auswendig und du kannst es endlich nutzen, weil du wirst vielleicht irgendwann mal dadurch Milliardär, weil du die Eckhand bestehen kannst. Und das ist halt wirklich echt unfassbar gut gemacht. Und was halt auch so während dem Lesen auch immer wieder der Fall ist. Ich meine, ich bin nicht mit Atari 2600 groß geworden. Meine erste Kontakt mit Spielen war der Amiga. Von daher habe ich so Sachen wie jetzt Joust, das kennt man, aber das hat man nicht gespielt. Und ich habe dann auch immer mal wieder, wenn solche Referenzen waren, auch immer mal wieder irgendwie bei YouTube dann mal reingeguckt und mir dann dazu mal ein Gameplay angeschaut, und das kann man halt am laufenden Band machen, oder wenn es halt um irgendwie eine Szene geht, da spielt eine Szene in so einer virtuellen Disco und da kommt dann irgendwie ein Lied, was nebenher läuft, was auch aus den 80ern ist und was man nicht kennt, und dann schmeißt man kurz Spotify an, macht das Lied rein und hat original genau die Atmosphäre, die da gerade erlebt wird, und so Dinge sind immer wieder schön im Buch, wirklich. Das macht echt Spaß dran. Und was wir noch nicht, meinst du, IOI ist ein Spoiler? Oder sollen wir das?
Nee, kann man schon.
Ja, ne?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch ist halt auch wie ein Spiel. Also das heißt, weder die Story ist vom grundsätzlichen Aufbau her jetzt revolutionär.
Ja.
Boy goes on an adventure, boy meets girl. Das ist alles sehr klassisch. Dann sind es natürlich viele Versatzstücke aus anderen Büchern und Filmen. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon auch hier das klassische Apple-Schema mit den 2 Gründern, die als Spielentwickler angefangen haben und dann die revolutionäre, weltbeherrschende Firma gegründet haben. Wir haben hier den exzentrischen, in Einsamkeit sterbenden Milliardär Howard Hughes angesprochen. Also das heißt, wegen der im Grunde revolutionären Story oder weil das jetzt irgendwas komplett Neues erzählen würde, muss man es eigentlich nicht lesen. Und ich glaube, wer uns zuhört und das Buch noch nicht gelesen hat, der weiß schon, glaube ich, auf was die Story hinausläuft. Nämlich, dass natürlich dieser Hauptcharakter in diesem Eckhand irgendwie eine wichtige Rolle spielen wird.
Genau. Und es kommt da eben auch noch ein Großkonzern dann mit hinzu, der halt eben auch auf diesen Eckhand geht. Und da entspinnt sich dann halt so die Handlung. Und die finde ich halt auch irgendwo eine ganz gute Sache. Der Großkonzern, der quasi sich diese Oasis zu eigen machen möchte, IOI heißen die. Und die sind dann im Endeffekt wie in Matrix. Also kann man sich so vorstellen, wie die.
Im Grunde ist das eigentlich so wie Wendy, kann man sich das auch vorstellen. Es ist einfach so ein riesen böses Großimperium, die alles an sich reißen wollen, und das muss man halt verhindern.
Ja, exakt. So, das ist soweit korrekt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Herr Raumer. Was hätten wir?
Du wolltest erklären, was die andere, also dass es im Prinzip natürlich auch so ein Wettkampf gibt, und es gibt auch eine böse Partei.
Genau.
Also, das heißt, die versuchen auch mit deutlich mehr finanziellem und zeitlichem Einsatz auch dieses Rätsel zu lösen. Und dann gibt es natürlich auch so einen Wettkampf, so wer schafft es zuerst, das zu lösen und sich dieses Riesennetzwerk Oasis da anzueignen.
Genau, und die IOI haben quasi 1000 Kopien ihrer eigenen Avatare, die sind auch nur durchnummeriert, sehen alle immer gleich aus, also so ein bisschen Anleihen von Matrix sind durchaus bestimmt auch dabei, würde ich mal sagen. Und ja. Die sind dann, gibt's dann halt auch irgendwann einen Oberbösewicht, der muss natürlich auch dabei sein. Aber wie du schon sagst, die Handlungen, die halt alle miteinander verwoben sind und aus 20.000 verschiedenen Vorlagen irgendwo zusammengestückelt sind, die sind jetzt gar nicht so wichtig. Das Gesamtkonstrukt ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und die ganzen Rückbezüge und die ganzen popkulturellen Bezüge sind wirklich großartig. Also absolut lesenswert.
Finde ich auch, weil du mich vor, ist mittlerweile jetzt wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Monate her, wirklich geradezu genötigt hast, dieses Buch zu lesen und hast gesagt, hey, das musst du lesen. Ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du dieses Buch nicht gelesen hast. Ich habe es mir dann daraufhin sofort bestellt und das dann mehr oder weniger verschlungen, weil es wirklich einfach unfassbar lesenswert ist und man hat wirklich, wenn man liest, auf jeder Seite ein fettes Grinsen im Gesicht, weil man irgendeine Anspielung versteht oder weil man irgendeine Popkulturreferenz erkennt. Und ich bin mir sicher, ich habe noch nicht mal wahrscheinlich die Hälfte von den ganzen Sachen verstanden. Und ich habe noch nicht mal gecheckt, was alles auch noch versteckte Anspielungen auf irgendwelche Spiele, Filme oder Games sind oder so. Und trotzdem hat es mir schon gereicht, dass ich die paar Anspielungen verstanden habe. Und das hat mir schon einfach so eine Freude bereitet. Und dann ist es auch wirklich halt einfach, auch wenn man sagen muss, dass die Story natürlich schon vorgetrampelten Pfaden folgt, sie ist halt trotzdem dann nochmal spannend.
Ja.
Das finde ich schon auch, weil es halt natürlich einfach dieses klassische, okay, es gibt halt einen Wettkampf, es gibt einen Bösewicht, es gibt eine andere Partei, es geht um einen großen heiligen Gral, den es am Ende zu finden gilt und sowas. Das ist halt auch einfach so ein klassisches Abenteuerschema und nur weil es schon 100-mal erzählt wurde, heißt es ja nicht, dass es nicht funktioniert, wenn es 101-mal erzählt wird. Ne?
Ja, durchaus. Was ich habe am Anfang, also ich bin eigentlich aufs Buch gekommen, ich habe das von einem Kollegen geschenkt bekommen und habe eigentlich wirklich gedacht, also der Einband ist auch so irgendwie mit Pixelmännchen vorne drauf und du denkst dann so, okay, es sieht alles sehr cheesy aus, aber es ist halt wirklich, und der Titel ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, wo ich sage, ja, Ready Player One, wow, aber ich habe es dann irgendwann angefangen mal im Urlaub und war dann wirklich komplett weggehauen, habe jetzt dann auch in dem Sinne, als du gesagt hast, lese ich jetzt auch, habe ich mir es nochmal auf Englisch geholt, habe es nochmal auf Englisch gelesen, ist nochmal geiler und ja, ich bin jetzt bloß gespannt, weil Spielberg will ja den Stoff verfilmen 2017 und da stellt sich mir irgendwie noch wirklich die Frage, wie sie das machen wollen, also gerade angesichts dessen, dass in dieser Oasis jede Lizenz des Universums verwurstet ist, bin ich gespannt, wie teuer dieser Film wird, sage ich mal. Oder was sie alles weglassen, weil theoretisch kannst du ja als Frodo da rumrennen und kannst dich in DeLorean reinsetzen und keine Ahnung, gegen Todesstern kämpfen. Und das muss eigentlich auch alles so veranschaulicht werden. Und es sind so viele Dinge drin. Ich meine, gut, die vielleicht jetzt irgendwie 80er Anime-Roboter sind jetzt vielleicht nicht so super teuer lizenzmäßig, aber so ansonsten, ja, so eine Star-Wars-Lizenz, ne?
Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man das zitiert, muss man dann auch die Lizenz kaufen? Also wenn man jetzt im Prinzip nur halt Typen mit einem Lichtschwert oder mit einem Yoda-Kostüm rumlaufen lässt. Es gibt doch zum Beispiel auch so Serien, so, wie heißt die? Die gibt's, glaube ich, auch auf Netflix, wo die so auch so zu so einer Star Wars Convention, glaube ich, fahren und sowas. Und das ist so eine kleine, oder das ist ein Film oder sowas. Und ich weiß nicht, ob die dann wirklich eine Star Wars Lizenz kaufen müssen oder ob man halt sagt, naja, wenn das halt eine Form des Zitats ist, wenn da nur so Fans gezeigt werden.
Ich weiß nicht, also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du ein X-Wing oder sowas zeigst, glaube ich schon, dass du das auch lizenzrechtlich irgendwie dann verwursten musst, beziehungsweise bezahlen musst. Ja, ja.
Also da bin ich aber tatsächlich auch sehr gespannt, auf was so eine Verfilmung hinausläuft, weil gut, Steven Spielberg, glaube ich schon, dass der sein Handwerk versteht, dass der auch in dem Buch was gesehen hat und sich deswegen auch die Lizenz für das Buch gekauft hat. Ich glaube schon, dass der da was hinbekommt. Ich werde auch dem Film eine Chance geben, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, hätte ich jetzt da fast lieber so eine 10-teilige HBO-Serie gesehen, wo ich jetzt sage, da hat man mehr Zeit, das zu erzählen, hat man mehr Zeit, das aufzubauen und die haben halt richtig Kohle, um das darzustellen. Also ich weiß eben nicht, ob die ganze Story, wenn man sie halt auf einen 90-Minuten-Film runterpresst, nicht doch ein bisschen einfach zu viel verliert von den ganzen Anspielungen und ob es nicht auch einfach zu schnell gehen muss, diese ganze Welt erstmal zu erklären, weil das ist ja auch eine Herausforderung, weil du in dem Buch erst so nach und nach verstehst, was es eigentlich mit diesem Oasis auf sich hat und wie das auch funktioniert und so. Das musst du ja einem Filmgucker auch erstmal irgendwie nahe bringen und hast aber lange nicht so viel Zeit wie halt in dem Buch. Also deswegen weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht doch tatsächlich als Serie besser funktioniert hätte, aber Ja. Das sind natürlich jetzt Spekulationen.
Ja, ja, eben muss man sehen. Ich meine, ist ja ähnlich Parallelen zum Dunklen Turm. Ich meine, der Dunkle Turm soll jetzt auch in einem Film verfilmt werden, sozusagen. Ja. Und ich glaube, das wird auch nicht einfach. Aber da lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich werde dem Film auch, wie du sagst, eine Chance geben. Aber das Buch ist schon mal wirklich der Hammer und kann man nur absolut in jeder Form empfehlen, würde ich sagen.
Gerade für Leute wie uns, die halt, also gut, wir sind jetzt beide nicht in den 80ern wirklich aufgewachsen, aber wir haben das natürlich alles mitbekommen und auch Games-Kultur schwappt ja immer so ein bisschen rüber auch noch so, ne? Also das heißt, ja. Man hat ja dann oft auch so dieses, dass man sagt, ja gut, selbst wenn ich nicht mit diesem Atari-Spiel aufgewachsen bin und das selber gespielt habe, aber ich weiß zumindest, was der Atari war und wie wichtig der war und so, ne? Und auch der Amiga und man beschäftigt sich ja automatisch auch, wenn man sich mit Games beschäftigt, immer so ein bisschen mit der Historie. Und gerade so Leute wie wir auch, die dann halt auch öfter mal so ein Buch lesen, wie war denn das damals mit irgendwie Nintendo gegen Sega und so. Und für die ist das eben tatsächlich auch einfach mega interessant, weil es eben einfach das Buch, wie du richtig sagst, genau für so Leute wie uns ist, so unsere Generation, so dieses, hey, diese ganzen unzähligen verdattelten Stunden vor dem Rechner und vor den Konsolen und vor dem Fernseher, die werden sich doch hoffentlich mal in einem Wettkampf lohnen, wo ich dann am Ende Milliardär werde und den Schlüssel zur Welt bekomme. Spoiler, es wird wahrscheinlich in der echten Welt nicht passieren, es wird sich nicht gelohnt haben, aber zumindest der Gedanke daran ist schön und wenn man sich da für ein paar Stunden in so ein Buch flüchten kann und das da mal nachlesen kann, ist das toll. Nachfolger gibt's auch mittlerweile von 2015, den habe ich nicht gelesen, Armada heißt der, von dem hast du, das weiß ich, nicht so eine tolle Meinung, ne?
Naja, ich habe angefangen und ich war irgendwie, also ich habe abgebrochen, ich fand's irgendwie nicht so super. Es gab ein Pratchett-Buch, das von der Handlung her ähnlich ist. Da ging es dann drum, dass auf einmal das quasi der Hauptcharakter irgendwie die ganze Zeit ein Videospiel spielt und dass eigentlich dieses Videospiel einen drauf vorbereiten soll, gegen Außerirdische zu kämpfen, die dann auf die Erde kommen. Und eigentlich wurde man über dieses Videospiel schon jahrelang rekrutiert und hat es bloß nicht gemerkt. Und auf einmal kommen dann halt die Aliens und ja, fand ich jetzt nicht so erfrischend. Also ich hab's nach der Hälfte abgebrochen. Also kam definitiv nicht an Ready Player One ran. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal fertig lesen, vielleicht wird sich die Meinung ändern. Ich glaub's aber irgendwie nicht. Also war schon Welten drunter, würde ich mal sagen. Was ich bei Ready Player One noch ganz gut finde, also, ist, dass das wirklich.
Bevor ja, du dazu kommst, das ist einfach Ender's Game, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, genau, Ender's Game ist auch, ja, ja.
Gut, jetzt haben wir das Ende von Ender's Game gespoilert, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Wer das nicht gelesen hat, der sollte sich schämen. Aber von diesem, wo du spielst halt, denkst, das Ganze ist nur ein Spiel oder eine Simulation und eigentlich ist es aber dann ein echter Krieg und du wirst halt in dem Spiel auch für den echten Krieg trainiert und sowas. Und,
ja, nee, ich meine, ich habe irgendwie mal als Kind mal ein Buch von Pratchett gelesen. Irgendwie, wenn nicht du, wer dann oder sowas hieß das, ich weiß nicht mehr genau. Ist aber auch lange her und das hatte so eine ähnliche Handlung.
Ist das nicht so ein Kölner Karnevalshit? Wenn nicht jetzt, wann dann? Okay, ja, gut.
Nee, was genau, noch zu Ready Player One. Das Einzige, was ich so ein bisschen finde, was ich gemerkt habe, so diese kritischen Momente, also dass halt mal die Figuren vielleicht auch mal hinterfragen, warum sie eigentlich da jetzt in der virtuellen Welt sind und was denn, ob denn vielleicht das normale Leben nicht viel lebenswerter ist, die sind immer mal wieder da. Aber es ist manchmal, also es ist nicht immer nachvollziehbar, wie sie dann selbst trotzdem handeln. Also im einen Moment denkt man da mal kurz drüber nach und dann kommt mal so ein kleiner philosophischer Ansatz dazu, von wegen, wir leben hier in der Oasis, aber für uns ist es die einzige Realität, die eine Bedeutung hat, aber im nächsten Satz ist dann halt, setzt sich halt wieder die Brille auf und rettet wieder die Welt quasi in der Oasis. Mhm. Das ist so ein kleiner Punkt, an dem man sich vielleicht stören kann. Und das ist auch ein Punkt, an dem sich, glaube ich, so Kritiker allgemein an dem Buch stören. Aber fand ich jetzt alles nicht so super wild. Also,
nee, mich hat's besser unterhalten. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das sind natürlich auch so ein paar sehr interessante philosophische Sachen, dass halt Leute sich in der virtuellen Realität auch einen eigenen Avatar geben können. Und der muss auch nicht weder von der Hautfarbe noch vom Geschlecht noch von der Körpergröße irgendwie einen Bezug zu der realen Figur haben oder zur realen Persönlichkeit. Und dass da natürlich dann auch so Themen wie, ja, weiß ich nicht, Rassismus, Homophobie und sowas auch nochmal irgendwie ein ganz anderes Thema sind, ne? Und das wird dann am Ende in dem Buch schon auch nochmal angesprochen. Da hätte man vielleicht sogar noch mehr draus machen können.
Ja.
Aber das fand ich schon auch sehr interessant, so dieses, dass man halt sagt, ja gut, wenn du einen virtuellen Avatar hast, dann weiß halt keiner. Also da wird auch immer rumgewitzelt, dass die Leute da auch selber mit Späßchen machen in der Virtualität, so dass dann, wenn natürlich dann auch zwei Charaktere sich dann irgendwie so ein bisschen ineinander verlieben, dass dann heißt, ja, aber vielleicht bist du ja irgendwie ein 120 irgendwie Kilo-Typ, der bei seiner Oma im Basement sitzt oder sowas und gar ja, nicht die sexy Frau, die du hier irgendwie als Avatar darstellst und sowas, ne? Und da, also die Charaktere wissen da schon darum, aber gehen da fast noch einen Tick zu locker damit um, finde ich, ne?
Weil ja, und sie hinterfragen sich eigentlich auch immer wieder, oder dann gibt's immer wieder so Momente. Sie kennen sich seit Jahren irgendwie innerhalb der Oasis, haben sich noch nie im echten Leben getroffen und treffen sich dann zum ersten Mal im echten Leben und sind dann auch völlig verwundert drüber und aber auf der anderen Seite wird's dann halt, denkt mal einmal ganz kurz in einem Halbsatz drüber nach und das war's dann. Also das stimmt schon, das ist durchaus manchmal so ein bisschen nicht immer nachvollziehbar.
Gut, also wie gesagt, Ready Player One, tolles Buch, gibt's auch, wie du bereits ja gesagt hast, auf Deutsch. Also das heißt, wer keinen Bock hat, sich die englische Originalversion durchzulesen, hat diesmal, das ist ja hier leider immer eher selten in diesem Podcast, die Möglichkeit, es auch auf Deutsch zu lesen. Ich bin dir zutiefst Dank verpflichtet, dass du mich dazu genötigt hast, dieses Buch zu lesen, weil es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich fand es ganz toll und ich freue mich jetzt auch, dass ich es geschafft habe, vor dem Film das Buch zu lesen. Oft ist es immer so, dass ich mich dann nachher ärgere und denke, ach ja, jetzt hast du den Film halt gesehen. Lohnt sich jetzt noch das Buch zu lesen? Also The Martian oder sowas war so ein Phänomen, da hätte ich vielleicht dann doch eher das Buch gelesen. Jetzt habe ich den Film gelesen, habe ich vielleicht auch nicht mehr so Lust. Und
ja,
wenn dann 2018, glaube ich, soll dann in die Kinos kommen, der Spielberg-Brecher kommt und alle Rekorde schlägt, dann kann ich sagen, ja, ich fand es ja schon cool, bevor es der Mainstream cool fand. Ich habe ja schon das Buch gelesen.
Exakt, I podcasted about it before it was cool.
Genau, ja, das kann ich dann nämlich sagen.
Ja, und deswegen, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einladung.
Also, gerne.
Und keine Ahnung, das nächste Buch musst du mir aufzwingen und dann treffen wir uns wieder vielleicht.
Alles klar, so machen wir das.
Cool. Dann
vielen Dank, schöne Grüße und schaut mal, dass ihr hier bei Jans & Joseph mal wieder in die Pötte kommt.
Ja, wir versuchen's.
Alles klar. Ciao, Jan.
Bis dann. Ciao.